Hi, hier Steffi. Ich spreche heute mit Samuel Waldeck vom Startup Shiftphones. Shiftphones hat mittlerweile 50.000 nachhaltige Smartphones verkauft und das Ganze ist komplett eigenfinanziert. 40 Mitarbeiter in Falkenberg in Nordhessen sind daran beteiligt, an dieser tollen, faszinierenden, sinngetriebenen Gründerstory, die wirklich inspiriert. Hört es euch an. Schön, dass du heute da bist, Samuel.
Vielen Dank.
Ja, du hast dein Handy dabei. Normalerweise ist mein erster Satz, bevor wir starten, also der letzte Satz vor Podcastaufnahme ist, alle Handys aus, alle Handys weg, dass keiner drauf gucken kann. Bei dir haben wir eine Ausnahme gemacht und du hast dein Handy dabei, weil es um dieses Handy geht. Vielleicht kannst du es direkt mal ganz kurz zeigen.
Ja, sehr gerne.
Für alle, die jetzt kein Video haben, tut es uns leid, man sieht ein Handy.
Man sieht ein Handy. Das ist jetzt eines unserer Shiftphone-Modelle, das ganz neue Shift 6 MQ. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen raus, beziehungsweise wird dann ausgeliefert.
Also sehen wir es jetzt schon, bevor es richtig auf dem Markt
genau,
ist eigentlich.
Ja.
Wir kommen gleich noch darauf, was daran besonders ist. Es sieht aus, für alle, die es jetzt nicht sehen, es sieht aus wie ein Standard-Smartphone. Ich sehe es jetzt gerade von hinten, genau. Es sieht aus wie ein Standard-Smartphone. Es könnte jetzt ein Samsung- oder Apple-Modell sein, aber wir werden jetzt gleich nochmal zu den Unterschieden kommen. Vielleicht startest du damit. Was macht ihr genau bei Shiftphone? Was ist das Besondere an euren?
Ja, unser Anliegen ist es, Geräte so langlebig wie möglich zu machen. Und dazu gehört für uns auch die Reparierbarkeit der Geräte. Deshalb sind alle unsere Smartphones modular aufgebaut. Und man kann das recht schnell öffnen. Ich zeige das mal ganz kurz. Jetzt ist die Rückseite quasi offen. Ich kann werkzeugfrei meine SIM-Karten, also zwei SIM-Karten, die ich bestücken kann. Ich kann die SD-Karte hier wechseln, aber ich kann auch den Akku wechseln. Und das ist eben auch was Besonderes an den Geräten heutzutage. Das ist ein auch recht großer Akku, 3850 mAh. Mhm. Und wenn ich jetzt hier diese Schrauben löse, und der Schraubendreher liegt auch jeder Verpackung bei, dann kann ich sogar die Vorderseite abnehmen, also die Displayseite, und das ganz schnell wechseln und komme dann an alle Technik dran.
Das heißt, das übliche Problem, mein Handy fällt runter und irgendwas funktioniert nicht mehr und eigentlich muss ich mir direkt ein neues kaufen, weil man nicht drankommt, das passiert bei eurem Telefon nicht.
Genau, also das ist eigentlich so das Besondere an den Telefonen, weil uns das immer genervt hat, dass ein Smartphone fällt runter, da passieren Sachen mit, weil das eben so ein Gegenstand ist, den man jeden Tag mit dabei hat. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne Geräte bauen, die man super einfach reparieren kann. Und auch reparieren darf. Also es wird hier ganz viel dieses Recht auf Reparatur gerade diskutiert. Das ist ein Recht, was bei uns schon von Anfang an gibt.
Und das kriege ich auch hin. Also da sind so Anleitungen dabei. Und wenn ich jetzt merke, da ist irgendwas an dem Akku, dann gucke ich bei euch wahrscheinlich auf der Website und sehe, was ich zu tun habe und kann das bei euch nachbestellen und selber machen alles.
Genau, also es gibt verschiedene Wege. Man kann entweder bei uns im Support anrufen. Wir haben den Support bei uns vor Ort. Das ist auch uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir nah am Kunden sind, dass wir auch hören, was für Probleme haben die, wo können wir nachbessern, wo können wir immer wieder Dinge optimieren. Und oder man kann eben auf die Webseite gehen, da haben wir einen recht guten FAQ-Bereich, der einem schon mal weiterhilft in so den ersten Schritten, weil manchmal muss man gar nichts reparieren, sondern oft ist es auch ein Anwenderfehler.
Ja.
Und da versuchen wir dann auch zu unterstützen. Und wenn man dann Ersatzteile braucht, kann man die entweder bei uns im Shop bestellen, wenn es um die Displays und die Akkus geht. Und alle anderen Teile muss man im Moment noch per Mail anfragen, weil wir auch da die Kunden unterstützen wollen.
Und im Dialog sein wollt und gucken wollt, was brauchen
die. Da haben wir die Erfahrung gemacht, ne, wenn wir die einfach nur in den Shop stellen, dann bestellen die wild irgendwelche Ersatzteile, aber die müssten doch gar nicht getauscht werden.
Was passt. Ja. Das klingt jetzt gerade, als würden wir hier mit jemandem von Apple oder Samsung zusammensitzen und die haben halt ein Telefon, was man so machen kann. Wie viele Leute stecken dahinter? Wie viele Leute seid ihr, die das machen und das alles funktioniert?
Also wir haben ein 30-köpfiges Team hier in Deutschland und nochmal 10 Mitarbeiter in China, weil wir auch unsere eigene kleine Fertigung in China haben. Manufaktur eigentlich eher als eine Fertigung.
Das heißt, eigentlich wird alles produziert über euch in China und kommt dann nach Deutschland. Aber die habt ihr selber, sagst du gerade, eine Manufaktur eher?
Ja, wir haben begonnen mit Partnern, die für uns produziert haben, weil wir waren am Anfang zu dritt. Also mein Vater, mein Bruder und ich, wir haben das Ganze gestartet.
Wann war das?
Die Firmengründung war im November 2014. Mhm. Die Ideen dazu gibt es aber schon viel länger.
Ja.
Also wir haben schon seit 2003, glaube ich, gemeinsam eine Firma gehabt, wo wir eigentlich so Zubehörsachen für Laptops, für Macs, also hauptsächlich Apple Computer.
Aber vertrieben habt einfach.
Ja, und auch selber produziert haben und selber entworfen haben. Es waren so Einlegetücher, die man zwischen Tastatur und Screen legen kann, damit sich die Fingertapser nicht am Screen abbilden.
Ja.
Dass man auch als mobiles Mauspad nutzen kann. Mhm. So, das war so die Ursprungsidee.
2003.
Mhm. Und da haben wir dann abenteuerliche Reisen nach China unternommen, nachdem wir festgestellt haben, dass es in Europa niemanden gibt, der so Mikrofasertücher produzieren kann.
Mhm. Und denkt man nicht.
Ja, denkt man nicht. Aber tatsächlich kommt alles, was so an Mikrofaser hier im Markt existiert, eigentlich aus China.
Spannend.
Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt über einen Händler noch dazwischen haben, versuchen wir das einfach mal selber.
Mhm.
Dann war der Carsten in China und dachte, er kann sich da mit Englisch ganz gut durchschlagen. Aber das war besonders damals noch viel, viel schwieriger.
Ja.
Und er hat sich so ein bisschen gefühlt wie in dem Film Lost in Translation.
Ja.
Weil keiner Englisch gesprochen hat, geschweige denn Deutsch. Bis auf einer, er war auf so einer Messe, einer Tuchmesse. Und das war der Praktikant, Praktikant eines Unternehmens.
Ja.
Und er war tatsächlich auf dieser gesamten Messe der Einzige, der irgendwie Englisch konnte. Und weil wir auch jetzt auch so geringe Stückzahlen hatten, hat der Chef von der Firma gesagt, komm, mach du das als Praktikantenprojekt. So kümmer du dich mal um die. Und aus diesem krassen Zufall ist eine total gute Freundschaft entstanden. Und der Jackie
mit
ist
dem
jetzt,
Praktikanten?
Genau, mit diesem Praktikanten. Jackie heißt, also die haben ja immer auch so einen westlichen Namen, den sie sich aussuchen dürfen. Er heißt Jackie. Jackie Chan übrigens mit Nachnamen. Und der hat dann, also daraus hat sich eine total schöne Freundschaft entwickelt. Und er ist auch derjenige, der jetzt mit uns diese Fertigung in China aufgebaut hat. Und der für uns auch immer derjenige ist, der mit uns zu Firmen fährt, übersetzt.
Ja.
Und,
so. Okay, das klingt jetzt nach einer schönen Kurzzusammenfassung, aber von 2003, wir gucken mal nach ein paar Mikrofasertüchern und hier liegen jetzt Handys in M6, hast du, glaube ich, gesagt.
Shift 6M, also
Shift
6M.
Oder
MQ ist das, genau.
Das heißt, das ist die 6 steht für das Modell Nummer 6,
nee,
oder?
Das steht für die Zollgröße.
Okay.
Also die Zahl steht bei uns immer für die Display-Zollgröße, weil wir unterschiedliche große Modelle auch haben. Und das M für modulares Design und das Q steht für den Qualcomm-Prozessor, den wir da drin verwenden.
Aber es ist ein neues Modell, das wie viel ist es?
Das ist jetzt, es kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt. Es müsste, wenn wir wirklich alles streng durchdeklarieren, das 11. Modell sein.
Mhm.
Aber die Serien am Anfang, die waren noch nicht vollmodular, die waren teilmodular. Und da haben wir bei jeder Charge, die wir produziert haben, immer wieder auch Dinge verbessert. Und die haben dann auch neue Namen bekommen.
Mhm.
Aber die waren, alles, was wir verbessert haben, war immer rückwärtskompatibel.
Ja. Okay, aber trotzdem zusammengefasst, von 2003, wir wollen ein paar Mikrofasertücher nach Deutschland holen. Hinzu, wir haben jetzt ein paar Smartphones, das ist auch hart untertrieben, selbst produziert. Wie kamt ihr dann da drauf und habt gesagt, wir produzieren jetzt selber Smartphones, wenn das die anderen alle nicht so machen, wie wir das wollen und gut finden, dann machen wir es halt selber? War das so der Gedanke, oder?
Jein, also es gab nochmal so ein Zwischenprodukt, das war ein Kamerakran, iCrane hieß das Projekt damals. Da haben wir, das war so 2012, also die ersten DSLR-Kameras Full HD konnten und so Hobbyfilmer dann auf den Markt kamen und wir auch selber gerne Film gemacht haben oder machen. Da haben wir uns gedacht, es wäre doch cool, es wird einen mobilen Kamerakran geben, den man so als ein-, zwei-Mann-Team gut bewegen kann, der in so einen Golfkofferraum passt und nicht so ein riesenschweres Ding ist, mit dem man aber einfach schöne Fahrten machen kann und so. Und der Carsten hatte die Idee und hat dann gesagt, weißt du was, ich habe hier sowieso den Prototypen schon gebaut. Lass
das Übliche,
einfach
was
mal,
man so zu Hause dann rumstehen hat.
Ja, genau, aus irgendwelchen Vierkant-Alu-Rohren und hat sich da Sachen zusammengebastelt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, lass uns doch mal so einen Film machen. Und dann war das die Crowdfunding-Plattform Start Next, also die deutsche Antwort auf Kickstarter sozusagen. Die kam gerade auf und hat gesagt, weißt du was, wir machen mal so einen Film dafür und dann lass uns mal einen halben Tag investieren und mal gucken, was draus wird.
Für den Kamerakram.
Für den Kamerakram. Ja. Ja. Und dann haben wir das gemacht und haben zusammen das Filmchen gedreht. Damals, mein Sohn war dann, der war gerade, weiß nicht, 5 oder sowas, ja. Der war dann der Schauspieler, den wir da gefilmt haben mit dem Kamerakran und gezeigt haben, wie der funktioniert.
Wie einfach es ist wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Und dann ging das Projekt total durch die Decke. Das war da seinerzeit das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt Europas.
Einfach so, weil ihr gesagt habt, Mensch, lass uns mal einen halben Tag testen, was kommt
genau,
und wir machen das einfach.
Und dann haben wir gemerkt, irgendwie anscheinend haben wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was gerade so der Markt sich wünscht oder was Kunden sich wünschen.
Das ist ja auch eine schöne Plattform, um zu spüren, was brauchen die denn eigentlich, springen sie drauf an.
Ja. Ja. Genau, und dann haben wir danach gedacht, wenn das so gut gelaufen ist, so könnten wir doch mit dem Geld, was wir eingenommen haben, irgendwie was Neues machen, dass das weiterarbeitet, das Geld. Und haben dann überlegt, eigentlich so einen Referenzmonitor für die Kamera zu bauen, dass man quasi so einen Monitor hat, mit dem man die Schärfe beurteilen kann, wo man die Aufnahme drücken kann, wenn die Kamera eben oben auf dem Kran ist. Und dann haben wir angefangen, mit dem Jackie zusammen mal zu gucken, was gäbe es denn da für Partner, was müssen wir beachten, gibt es schon sowas auf dem Markt und ne, was für Preisrange haben die und so weiter. Und haben dann festgestellt, wirklich was Erschwingliches für diese Zielgruppe, die wir haben, gibt es eigentlich nicht. Alles, was es gibt, ist irgendwie viel zu klobig und zu schwer und macht gar keinen Sinn. Und haben dann angefangen zu versuchen, Partner für diese Entwicklung zu finden. Und haben aber auch uns gesagt, wir wollen gerne kein Elektrogerät bauen, was eben auch wieder nur so ein Ding ist, was halt eine kurze Zeit funktioniert, sondern es soll möglichst langlebig sein, es soll irgendwie reparierbar sein, das war irgendwie schon immer was, was uns so begeistert hat. Und dann haben wir auf diesem Weg auch gedacht, eigentlich wollen wir gar nicht so ein Nischenprodukt, sondern es soll irgendwie universell einsetzbar sein. Und haben dann gemerkt, wir brauchen irgendwie Wi-Fi, wir brauchen Bluetooth, wir brauchen irgendeine Art von Betriebssystem, wir brauchen Display, wir brauchen Akku. Eigentlich ist das schon ziemlich dicht an einem Tablet dran. Mhm. Und es ist einfacher tatsächlich, fertige Komponenten für ein Tablet einzukaufen und daraus was zu konstruieren, als diesen Referenzmonitor dann so von Scratch auf neu zu machen, eine eigene Software zu programmieren. Mhm. Genau, und so kam das, dass wir dann irgendwie gedacht haben, dann gucken wir mal, was man da so machen könnte.
Wenn wir jetzt schon die Sachen alle haben, dann können wir ein Tablet draus machen. Ja. Und so seid ihr dann quasi beim Smartphone gelandet.
Ja, genau. Also das Shift 7 war das erste Gerät, was wir hatten. Das war ein Phablet, also man konnte mit dem Tablet auch telefonieren. Das war ein 7-Zoll-Gerät, also war natürlich dann größer.
Ja.
Aber mit Headset und so ging das schon ganz
Wann
gut.
Wann war das?
Das haben wir 2015 dann ausgeliefert. Also wir haben kurz vorher dann die Firma gegründet, weil wir gesagt haben, okay, das bedeutet deutlich mehr an Verantwortung. Ja. Wir müssen irgendwie auch dann eine GmbH als
Struktur drum haben. Also es war eine
Struktur
GmbH, das wäre die nächste Frage.
Ja.
Und das waren auch du, dein Bruder und dein Vater, also immer ihr drei.
Ja.
Ich finde, es klingt total es klingt total strategisch clever rangegangen. War das Bauchgefühl oder hat irgendjemand von euch sich unglaublich viel irgendwas angelesen oder war das Bauchgefühl und ihr
seid reingestartet? Das war Bauchgefühl tatsächlich. Also wir haben immer gesagt, was wir nie wollen, sind Abhängigkeiten.
Ja.
Weil das haben wir schon bei vorigen Firmengründungen gemerkt, so dass finanzielle Abhängigkeiten.
Das heißt, ihr gründet schon mehr als
der Durchschnitt. Ja, genau. Der Carsten hat schon mal eine Firma gegründet. Genau, da ging es eher im Softwarebereich. Mhm. Wo große Investoren mit drin waren und wo wir dann gemerkt haben, nee, das ist was wollen wir eigentlich nicht. Weil
also ihr wollt da frei sein.
Genau,
Wie finanziert ihr das Ganze jetzt?
Wir haben angefangen, komplett über Crowdfunding uns zu finanzieren. Wir hatten aus dieser ersten Tuchfirma, gerade so haben wir so diese Einlage für die GmbH zusammenkratzen können, die 25.000, die man da braucht. Und das hatten wir dann als dieses Gründungskapital und dann eben über Crowdfunding die Projekte finanziert. Und da haben wir gemerkt, das ist für uns auch, das fühlt sich für uns total gut und natürlich an.
Ja.
Natürlich konnten wir keine großen Sprünge machen. Und zwar total anstrengend, am Anfang nur zu dritt zu sein, weil wir alles, also meine Mutter hat dann auch mitgeholfen, die Sachen zu versenden und irgendwie die Geschwister und Freunde haben alle mit angepackt. Und das war total anstrengend, aber auch total schön, weil wir halt wussten, so, wir bauen das auf und wenn das jetzt irgendwie kaputt gehen sollte, dann
müsst ihr euch von niemandem rechtfertigen.
Genau, ja.
Du hast ja selber gesagt, du hast einen Sohn zu dem Zeitpunkt gehabt, der da schon 5 war. Da ist ja auch so ein bisschen Druck wahrscheinlich dahinter, dass man denkt, Mensch, ich muss hier irgendwie eine Familie ernähren und die ganze Familie hängt mit drin. Habt ihr das von Anfang an Vollzeit gemacht, weil ihr so dran geglaubt habt, oder ist das alles nebenbei passiert?
Das ist alles nebenbei passiert. Also sowohl Carsten als auch ich hatten noch einen Job nebenher. Mhm. Ich war in der erfreulichen Lage, mit 28 Stunden bei einer Firma zu arbeiten als Mediengestalter, wo ich dann wusste, damit kann ich uns als Familie finanzieren, da können wir keine großen Sprünge machen, aber für das Leben auf dem Land hat das gereicht, genau. Und bietet uns auf der anderen Seite aber auch die Freiheit, eben dann die restliche Zeit in Schiff zu investieren. Und beim Carsten war es genauso.
Wann kam der Moment, dass ihr in Vollzeit da eingestiegen seid, also für euch nur noch gearbeitet habt?
Beim Carsten war das, glaube ich, Ende 2015 oder so, aber mit so einem ganz kleinen Mini-Gehalt, irgendwie 1.000 Euro oder sowas
niedlich,
im Monat.
Ne? Wo man heute irgendwie denkt, okay, das war irgendwie Taschengeld.
Ja, genau. Ja. Es hat halt überlegt, so, was brauche ich so wirklich, wenn ich so alles möglichst runterfahre, was brauche ich dann gerade so? Und das war auch, ne, das konnten wir uns dann gerade so als Firma leisten. Hatten da noch einen Mitarbeiter für den Versand eingestellt, sogar vorher schon. Also wir waren gar nicht die ersten Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, weil wir ja noch unsere Jobs auch hatten. Und ich bin dann 2016, im September 2016, dann bei Shift eingestiegen.
Ihr seid gestartet mit der Finanzierung über Startnext.
Ja.
Und wie ist das bis heute gelaufen? Habt ihr alles eigenfinanziert? Wie funktioniert das?
Ja.
Erzähl mal kurz.
Ja, also wir haben eben die Projekte. Also wenn es ein neues Produkt gab, das eben bei Startnext eingestellt und dann auch darüber komplett finanziert. Mhm. Später haben wir dann angefangen, über unseren Shop auch Vorbestellungen anzunehmen, nachdem wir den dann irgendwann auch eingerichtet
haben. Das heißt, wenn das Geld reinkam, habt ihr gewusst, okay, jetzt können wir produzieren. Das war die Sicherheit dahinter.
Ja, das war die Sicherheit dahinter. Wir haben natürlich vorher schon Geld ausgeben müssen für Prototyping und so weiter, für die Entwicklung. Das waren aber immer Gelder, die wir aus den vorigen Projekten schon bekommen haben. Mhm. Das heißt, wir haben zu keinem Zeitpunkt einen Kredit aufnehmen müssen.
Ja.
Und auch das war, also im Nachhinein denke ich, dass das funktioniert hat, ist für mich immer noch, ich kann es nicht erklären.
Nee.
Weil das, also gerade bei so einem Produkt wie einem Smartphone, was man ja nicht eben wie ein Pullover einfach sagt, gut, ich produziere das jetzt mal.
Ich starre immer noch so leicht und denke, wie das geklappt haben, ja.
Ja.
Irre.
Und und eben, was für uns unglaublich war, dass zum Beispiel in dem ersten Crowdfunding-Projekt 1.000 Leute letzten Endes sich so ein Shift 7
haben unglaublich viel Vertrauen in uns reingesteckt.
Genau,
wie viel haben die da gezahlt für dann?
Das staffelte sich. Das erste gab es für 77 Euro.
Ja.
Und wir hatten sogar für 7 Euro, haben wir 7 Stück für 7 Euro, weil wir gesagt haben, aber das dürfen nur Leute kriegen, die wirklich kaum Kohle haben.
Ja.
Damit wollen wir Leute supporten und die müssen es auch begründen.
Ja.
Genau. Und dann gab es, ich glaube, nochmal 77 Stück für 77 Euro, dann 99 für 99 und ab dann ging es hoch auf 199 und später 299.
Wie teuer ist so ein Telefon jetzt, wenn ich es kaufen will bei euch?
Wir sind jetzt in ganz anderen Leistungsklassen, das heißt, da sind auch die Preise höher. Wir fangen jetzt an bei 499 für das kleinste Modell, was wir haben und liegen bei dem Shift 6 MQ, was eben High-End-Modell ist, was High-End-Prozessor drin hat, 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und so, also wirklich gut ausgestattet ist, liegen wir jetzt bei 799 Euro.
Voll in der normalen Range quasi und total bezahlbar. Wie viele eurer Telefone sind in der Welt im Umlauf aktuell?
Ungefähr 50.000 Geräte.
What? Und ihr habt das alles eigenfinanziert? Mhm. 50.000 Smartphones verkauft, eigenfinanziert in eurer kleinen Manufaktur in China?
Genau.
Wow. Wie oft hat man schlaflose Nächte, wenn man das macht?
Es geht eigentlich. Ich habe gerade versucht, ob ich sie zählen kann. Es gab tatsächlich Momente, wo ich schlaflose Nächte hatte. Das eine war zum Beispiel, als wir das Shift 13, das Produkt gelauncht haben, als Kampagne bei Startnext. Mhm. Da waren der Carsten und ich gerade in Berlin, weil wir auf den Heldenmarkt gefahren sind. Und wir haben uns noch in der Nacht vorher überlegt, so wollen wir das jetzt launchen oder nicht. Wir hatten schon alles vorbereitet. waren aber noch in der Diskussion, kriegen wir das umgesetzt oder nicht? Und da war es so, dass ich dann tatsächlich schlecht geschlafen habe. Aber ich glaube auch, weil wir in irgendeiner WG in Berlin bei Freunden gepennt haben.
Also das waren jetzt nicht die totalen Existenzbauchschmerzen,
wo man denkt, das nicht,
Mist. Nee.
Ja. Wo ich gemerkt habe, was ich schlechter trennen kann, ist, wenn man Kunden hat, die so vorwurfsvoll werden oder die so, ne, das, was man manchmal auch in sozialen Medien erlebt, so dass Leute so völlig, so aggressiv auftreten und einem Dinge vorwerfen und denken, wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, sowas zu behaupten?
Ja.
Ne? Also wo die so ein Kopfkino schieben.
Wo es dann um eure Produkte und eure Haltung dahinter?
Ja, das auch, aber wo es dann auch irgendwie, wo sie dann anfangen, einen privat zu beleidigen oder so. Oder auch da, wo sie das mit den Mitarbeitern im Support machen. Ich glaube, wenn es um mich geht, finde ich das gar nicht so schlimm.
Ja.
Aber wenn es dann um Mitarbeiter im Support geht, wo ich denke, ey, ihr kennt die Leute doch gar nicht.
Und
ich weiß, was das für tolle Menschen sind. Und ihr fangt an, irgendwie über die Herzen zu ziehen. Da habe ich gemerkt, das beschäftigt mich schon eher.
Ist das, es ist ja schon eine sehr ideelle, schöne Herangehensweise, mit der ihr da rangeht und auch an eure Kultur wahrscheinlich rangeht. Und dann hast du das Gefühl, es crasht jetzt mit der Mainstream-Welt vielleicht ein bisschen da draußen? Also, dass ihr bis jetzt an so einem Punkt wart, vielleicht, wo ganz bewusste, also Menschen, die das supporten wollten, das gekauft haben und jetzt irgendwie das mehr in den Mainstream reingeht und es da crasht?
Ja, ja, ich glaube schon, dass es, also es sind ja ist ja nicht häufig so, ne? Aber es gibt halt so Momente. Und das Schöne ist, was ich aber erlebe, ist, dass eigentlich die Menschen sich nur wünschen, dass man zuhört. Das oft machen der Carsten und ich das so, dass wir die Leute dann anrufen tatsächlich.
Ja.
Und mit denen sprechen, dann erlebe ich, dass die, wenn die, da ruft mich jetzt gerade der Geschäftsführer an.
Ja.
Krass, das ist mir wirklich wichtig. Und das werden dann auf einmal die krassesten Kunden, die uns dann super supporten und ihrem Freundeskreis davon erzählen, aber erst mal vorher dann so einen Wind machen oder,
Macht ihr mit euren Mitarbeitern so Standard-Service-Kunden-Vertriebsschulungen, die wahrscheinlich andere Service-Mitarbeiter, Callcenter-Mitarbeiter machen müssen?
Nee,
ne? Gar nicht.
Also was wir machen ist, wenn wir Leute im Support einstellen, ich habe ja angefangen, den Support zu machen und ich habe ja auch nie eine Schulung gehabt oder irgendwie sowas. Ich habe einfach mir vorgestellt, wie würde ich denn gerne behandelt werden, wenn ich jetzt Kunde bin und das Problem habe. Und das kennt ja jeder. Ne? Jeder hat schon mal in irgendeinem Support angerufen, dann hat man jemanden an der Strippe und denkt, oh, der versteht mühevoll meine Sprache und ich habe den Eindruck, ich dringe gar nicht zu dem durch. Ich kann mein Anliegen gar nicht mitteilen. Und selbst wenn, dann ist es dem einfach scheißegal, weil da 700 andere Leute noch in der Warteschlange sind. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne, wenn ich den Support mache, den Leuten zuhören. Und ich möchte gerne das Problem ernst nehmen und ich möchte gerne lösungsorientiert sein. Weil das erlebt man ja auch oft in einem technischen Support, dass die Leute entweder irgendwann sagen, tja, da müssen sie sich was Neues kaufen oder so. Wo du denkst, ja, aber das kann es doch nicht sein. Ich habe das Gerät 3 Jahre und jetzt ist es kaputt und das soll es gewesen sein. Und wo wir gesagt haben, wir wollen immer Lösungen finden.
Ja.
Und auch unsere Mitarbeiter mit der Kompetenz ausstatten, Lösungen finden zu dürfen.
Ja.
Weil das ist ja auch oft die Schwierigkeit, dass in einem technischen Support die Mitarbeiter das gar nicht haben.
Ja. Habt ihr so Leitsätze für euer Unternehmen? Also ich frage mich das gerade, wenn man aus so einem fast einem Familienclan ja rauskommt, also 3 Menschen, die wahrscheinlich wertemäßig sehr ähnlich geprägt sind und jetzt seid ihr ein Team von 30 in Deutschland, hast du gesagt, 10 in China. Wie schafft ihr es, dass eure Werte in dem Unternehmen weitergetragen werden, dass die Leute an der Service-Hotline, aber auch die Entwickler und alle auf einer ähnlichen Wertebasis basierend rangehen?
Ich glaube, eine Sache ist, dass wir Mitarbeiter nicht suchen, sondern die uns meistens finden. Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die von sich aus schon kommen und sagen, hey, ich habe was über euch gelesen, ich möchte gerne bei euch mitarbeiten, ich will gerne ein Teil davon sein, weil ich das gut finde. Das heißt, die kommen schon mit einer hohen Motivation zu uns, quasi diese Werte auch mit vertreten zu wollen. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Einflussfaktor. Und auch unsere Mitarbeiter haben jeder irgendwie eine total spezielle Geschichte, wie die zu uns gekommen sind, wie die uns kennengelernt haben über irgendwelche Ecken von Bekannten und dass das dann irgendwie so zusammengekommen ist, dass es nicht so ein klassisches Einstellungsszenario gewesen ist, wo wo wir als Unternehmen gesagt haben, so ja, wir suchen dich jetzt als Mitarbeiter aus so und so vielen, sondern die Leute sind gekommen, die hatten eine Geschichte, das hat zusammengepasst
und wir sind zusammengewachsen. Und entweder das Gefühl sagt, es passt hier oder es passt halt nicht.
Genau, ja. Und viele haben tatsächlich auch erstmal angefangen zu sagen, wisst ihr was, ich habe da so Bock drauf, Komm erstmal so, ja. Genau. Ich helfe euch einfach erstmal.
Das ist ein schönes Zeichen für euch als Unternehmen.
Total, super. Das ist richtig schön. Und das ist auch was, was uns total begeistert und auch selber motiviert. Und wo ich auch denke, also was mir dann auch so schlaflose Nächte nimmt, wo ich denke, warte mal, da passt so viel zusammen. Es wäre dumm, das jetzt alles in Frage zu stellen.
Ja. Hm? Ehrlich gesagt, hört sich die Geschichte fast ein bisschen zu schön an. Wenn du nicht gesagt hättest, ihr habt 50.000 Smartphones verkauft und hier würde sowas liegen, würde ich denken, ja, das klingt ja alles schön, aber es ist doch nicht realistisch in unserer heutigen Welt, dass das funktioniert.
Und aber
schön,
genau das denke ich auch.
Dass diese Geschichte funktioniert, ne?
Ja, das stimmt. Aber genau das denken wir auch oft. Wir sitzen manchmal so davor und denken, krass.
Ja, total. Normalerweise stelle ich die Frage zum Gründerteam an dieser Stelle. Ihr wart jetzt ein sehr besonderes Gründerteam. Also Familie macht wahrscheinlich auch eine besondere Bindung zueinander, aber ich würde mir das nicht vorstellen. Wenn ich das mit meiner Familie ist, würde es schief gehen. Das kann ich jetzt erstmal sagen. Ja. Aber ihr hattet ja auch schon Erfahrung. Würdest du sagen, das war die perfekte Zusammensetzung für das Projekt oder wie würdest du es heute machen?
Ja, also ich glaube, Familie ist immer ein besonderes Pflaster, ne? Weil man kennt sich. Also ich kenne meinen Bruder mein ganzes Leben, er mich, solange ich lebe. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen im Zimmer gelebt. Bis er 16 war, haben wir uns ein Zimmer geteilt. Und Carsten und ich haben einen großen Altersunterschied. Ich bin 7 Jahre jünger als der Carsten. Aber das hat uns so geprägt und wir konnten auch immer gut miteinander. Mhm. Also es war nicht so, dass wir so zwei Brüder waren, die sich ständig an die Gurgel gegangen sind, sondern wir haben das schon auch irgendwie immer sehr geschätzt, so zusammen aufzuwachsen. Und wir hatten auch viel Freiraum. Also unsere Eltern haben uns immer sehr viel Raum zur persönlichen Entwicklung gegeben und zum Sachen ausprobieren und so. Und ich glaube, das ist auch was uns sehr geprägt hat, dass wir das so zusammen erlebt haben. Und wir haben ein sehr hohes Maß an Vertrauen.
Ja. Seid ihr euch, wenn du das so beschreibst, seid ihr dann schon doch sehr ähnlich oder doch sehr unterschiedlich?
Wir haben bestimmte Dinge, die sind ähnlich, aber so in ganz vielen Punkten sind wir ganz unterschiedlich und haben auch unterschiedliche Begabungen oder Prioritäten im Leben. Mhm. Aber das Gute ist, wir können die Unterschiedlichkeit des anderen wertschätzen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für ein Gründungsteam, dass man entweder sich eher ähnlicher ist, da muss man aber aufpassen, dass man nicht irgendwann nur
was
noch
verliert
so ein,
auch.
Ja, was verliert. Oder dass man eben eine Vielseitigkeit hat und dann aber eben eine Wertschätzung da ist.
Wenn wir da mal so ganz klar auf so Aufgabenteilungen gehen, würdest du sagen, das habt ihr gut aufgeteilt gehabt. Du hattest vorhin schon gesagt, das ist eher alles so aus Bauchgefühl passiert. Ihr habt jetzt nicht irgendwelche Gründungsbücher hoch und runter gewälzt, um zu wissen, was brauchen wir da für Skills tatsächlich. Aber es hat sich ja scheinbar ergänzt gut bei euch. Mhm. Ist das einfach so passiert oder habt ihr irgendwann gesagt, boah, wir müssen jetzt mal aufpassen, also einer kümmert sich jetzt um das Thema Finanzen hier, du musst jetzt das machen, ich mache jetzt das. Habt ihr das aufgeteilt?
Ja, wir haben das aufgeteilt. Mein Vater macht hauptsächlich die Finanzen. Mhm. Da sind der Carsten und ich nicht so.
I feel you.
Ja, genau. Da sind wir auch sehr dankbar drum, dass er das macht und sich darum kümmert. Und ich kümmere mich mehr so um den internen Bereich, also um die Mitarbeiter, um deren, den Teamzusammenhalt und so die internen Belange eher und der Carsten eben eher die Produktentwicklung. Mhm. Das hat sich so ergeben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch gegenseitig uns da immer wieder inspirieren oder uns Input geben oder so.
Ihr habt auf dem Land gegründet. Mhm. Weil ihr von da kommt, nehme ich an?
Ja.
Sag mal ganz kurz, wo habt ihr gegründet?
Wir haben in Falkenberg gegründet, das ist so ein 800 Seelendörfchen in Nordhessen auch, also 30 Kilometer südlich hier von Kassel.
In der Nähe von?
In der Nähe von Homberg-Efze, zwischen Fritzlar und Homberg-Efze. Mhm. Und haben da ganz bewusst gegründet. Wir waren lange in der Weltgeschichte unterwegs und sind aber irgendwann beide wieder da gelandet. Ich ein bisschen früher als der Carsten. Und haben gedacht, hier ist irgendwie Heimat. Mhm. Und dieses Gefühl der Verbundenheit zu der Region ist, glaube ich, entstanden, weil wir einfach viele Freunde da haben, viele Menschen, die wir sehr schätzen und gemerkt haben, so dass das ist eigentlich so der Nährboden, auf dem wir gerne unsere
Firma gründen. Wenn man es jetzt so ganz klassisch sieht, um ein cooles Produkt zu gründen, musst du nach Berlin gehen, um die coolen Leute zu kriegen. Würdest du unterschreiben oder sagst du, nee, das funktioniert ja auch gut?
Nee, das funktioniert tatsächlich auch. Also ganz viele, also auch wenn wir auf Messen und so sind, also jetzt ganz klassisch IFA, wo wir jetzt gerade im September waren, also jeder Journalist hat so gesagt, ja, ihr seid hier in Berlin, oder? Nee, wir kommen aus Falkenberg. Ja, das ist doch hier bei Berlin. Nee, das nee, Falkenberg nee. In Hessen.
Ja.
Aha, nie gehört, ja.
Ich habe es noch nie gehört, genau, wie sollten Sie es kennen?
Genau, und ja, was wir halt gemerkt haben, ist, dass wenn man ein Unternehmen gründet und auch selber so dahinter stehen kann und auch Lust hat, Dinge zu verändern, ich glaube, da ist gerade ganz, ganz viel Potenzial in unserer Gesellschaft drin, wirklich Dinge zu verändern, weil wir eben spüren, wir können nicht immer so weitermachen. Ne? Wir leben nicht auf einem Planeten, der dieses ständige Wachstum aushält, sondern wir müssen irgendwie überlegen, wie wir Dinge verändern können und verbessern können.
Findet ihr die passenden Leute tatsächlich? Ziehen die extra nach Falkenberg dann?
Manche ja. Also wir finden die passenden Leute tatsächlich. Also wir haben noch nie eine Stellenanzeige schreiben müssen. Und irgendwie haben uns eben die Mitarbeiter immer dann gefunden und das war auch immer der richtige Zeitpunkt. Also ein Softwareentwickler zum Beispiel, den wir ganz dringend brauchten, aber die ja auf dem Markt total schwer zu finden sind, der irgendwann in irgendeinem Forum über uns gelesen hat, auf uns zukam und wir dann gemerkt haben, das passt total gut. Der sitzt aber in Österreich und arbeitet aus dem Homeoffice.
Ja.
Hat jetzt gerade eine Familie gegründet. Die Frau hat angefangen, bei uns im Support mitzuarbeiten. Ist eigentlich Floristin.
Ja.
Also so ganz was ganz anderes. Aber irgendwie fügt sich das immer so zusammen. Ja. Und das ist was, wo wir merken, so ja, ich glaube, wenn man so ein Herzblut für eine bestimmte Sache hat und das beginnt zu teilen mit Menschen, dass sich dann auch die Leute finden für so ein Projekt.
Mein Herzchen geht gerade vollkommen auf hier. Ne? Ich finde es so schön zu sehen, dass es auch ohne diese Verbissenheit dahinter geht. Und wir müssen diesen Plan haben und diese Strategie. Ja. Und wir müssen jetzt irgendwelche großen Kampagnen ausrollen, um die Entwickler zu finden. Einfach mal mit diesem, es wird gut, wenn wir das so wollen, dann mit diesem Glauben da dran zu gehen. Das ist total schön zu sehen, dass es funktionieren kann.
Ja, das empfinden wir auch als was total Gutes und Schönes. Das macht dann auch total Spaß, das zu machen.
Ja. Ne?
Also so diese eigene Motivation ist halt eine ganz andere. Ich gehe nicht morgens zur Arbeit und denke so, oh, jetzt reiße ich noch mal einen Tag im Büro ab, sondern ich gehe hin und denke so, geil, ich treffe wieder die Leute, die ich total gern mag und mit denen ich total Lust habe, da weiterzumachen.
Total gut. Ja. Drei Tipps, drei Learnings aus dieser Gründungsphase, die du an alle Gründer weitergeben willst. Mhm. Jetzt.
Der erste Tipp ist, mach dein Ding. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich gemerkt habe in meinem Leben. Ich habe verschiedene Stationen schon gehabt, verschiedenen Firmen angestellt gewesen. Und das war auch alles gut und schön. Aber dann irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich wage diesen Schritt, mein Ding zu machen, ist noch was ganz anderes.
Was meinst du mit deinem Ding? Also das, woran damit du wirklich glaubst?
Ja,
oder?
Genau. Und das auch wirklich so durchzuziehen. Mhm. Der zweite Tipp ist, binde dich niemals an ein System, was auf Macht und Geld basiert. Mhm. Ist was wir gelernt haben, auch schmerzlich gelernt haben, jetzt nicht im Shift-Rahmen, sondern eben in der Gründung davor. Binde dich nicht an so Systeme, weil das Wertespektrum ist ja viel breiter.
Ja. Ne?
Also es gibt ja viel mehr Werte als Macht und Geld. Aber wenn man in so einem Konstrukt als Firma aufwächst, das nur diese Werte kennt, macht das die ganze Firma krank und kaputt.
Mhm.
Und der dritte Tipp, den ich hätte, wäre, guck immer, dass du dir genug Freiheiten behältst, wirklich das Unternehmen so zu führen, wie du denkst, dass es richtig ist.
Durch diese Unabhängigkeit, die man da behält?
Ja, genau, auch die Unabhängigkeit, die man behält, aber auch inhaltlich. Wirklich auch mutige Schritte zu gehen und sagen, ich möchte es auch wagen, sag mal anders zu machen. Ich muss nicht alles immer so gründen, wie es im Lehrbuch steht oder wie mir bestimmte Professoren mir das mal irgendwie eingebläut haben, dass man das so machen muss, sondern ich darf auch meine eigenen Wege gehen und ich muss auch keine Angst haben vorm Scheitern.
Aber muss es dann auch akzeptieren, dass es mal scheitern kann.
Genau, es darf, das darf es. Also es gibt so viele Punkte, wo wir auch Scheitern erlebt haben, auch im Shift-Rahmen. Ne? Natürlich habe ich jetzt die Highlights präsentiert, aber dazwischen sind ja auch ganz viele Stories gewesen, wo wir erlebt haben, dass Dinge nicht funktioniert haben. Mhm. Und da auch zu sagen, ja, und das dürfen wir auch, das ist unser Recht.
Ja.
Und das darf jeder Mensch, jeder darf mal fallen und man darf wieder aufstehen und man darf wieder fallen.
Ja. Ihr habt hier in der Region gegründet. Habt ihr irgendwie Support aus der Region bekommen? Also würdet ihr sagen, es gibt da so ein Startup-Ökosystem, hätte euch das geholfen? Wie wichtig ist euch das oder wäre euch das gewesen? Was geht dir da im Kopf vor?
Ja. Also einmal, was uns sehr geholfen hat, war, dass wir in den ersten Crowdfundings mit Unikati in Kassel zusammenarbeiten konnten, die dann Kundenbefragungen mitgemacht haben, die ausgewertet haben, wo es für uns erstmal oder dann erstmal möglich war zu gucken, wie ticken denn die Leute, die uns da jetzt unterstützen, was wollen die, was ist denen wichtig. Haben dann auch die Möglichkeit, eben mit der Software, die gebaut haben, mit der Umfragesoftware, die Möglichkeit gehabt, dass die Kunden selber mitentscheiden konnten, was ist ihnen denn wichtig bei dem Gerät. Soll es irgendwie mehr Speicher haben oder lieber einen wechselbaren Akku oder nicht und so weiter. Und da auch so ein bisschen abklopfen konnten, was die Kunden interessiert.
Das heißt, da habt ihr Support bekommen.
Da haben wir Support bekommen. Wir haben ganz am Anfang nicht unbedingt Support bekommen, so von der regionalen Regierung, weil alle dachten so, ja, Smartphone-Firma hier auf dem Land, ja. Aber dann, als sie gemerkt haben,
es funktioniert da guck mal ja.
Da kommen ja Steuern rein.
Ja.
Da haben wir gemerkt, dass da echt Support kam.
Ja.
Und dass, da
in welcher
auch,
Form?
Zum Beispiel durften wir unseren Straßennamen ändern. Der hieß vorher Gänsemarkt. Die Straße heißt auch noch so, aber wir sind dann so ein Sackhof.
Ja.
Und das heißt jetzt Campus.
Wie schön.
Das heißt Shift GmbH Campus 7 ist jetzt unsere Adresse.
Cool.
Und,
geht wahrscheinlich wirklich nur auf dem Dorf.
Ja, genau, glaube ich auch. Aber der Bürgermeister hat das verstanden, und auch die Gemeinderäte, die haben das dann verstanden, dass es für ein international schaffendes Unternehmen schwierig ist, wenn Umlaut im Ort ist. Und haben dann gesagt, gut, das können wir uns vorstellen. Das zum Beispiel. Jetzt sind wir gerade dran zu gucken, wie können wir an schnelleres Internet kommen und wo wir dann auch mit der Wirtschaftsförderung zusammen gucken, wie kann man das irgendwie arrangieren und machen, wo wir schon merken, dass da Support dabei ist. Hessische Gründerpreis war was, wo wir total viel Support erlebt haben, weil die ganz viel Herzblut wirklich in Gründerinnen und Gründer stecken, die hier in Hessen gründen wollen, und es ist nicht nur so ein Contest, ne, wo man dann irgendwie gucken muss, wer ist denn der Tollste und der Beste, sondern die einem auf dem Weg in diesem Wettbewerb auch mit begleiten, Tipps geben, Hilfestellungen geben. Und das war tatsächlich sehr hilfreich. Und auch viele einfach private Menschen, die mal aufgeschlagen sind und gesagt haben, hey, ich finde das cool, was ihr macht, geht
also
den Weg
Netzwerk
weiter.
Dahinter.
Genau, das Netzwerk dahinter. Und was wir dann auch entdeckt haben ist, wir sind gar nicht das einzige innovative Unternehmen hier in Nordhessen, sondern es gibt
vor allem auch in der ländlichen
Region. Ländlichen Region. Es gibt auch noch andere und uns dann zusammengetan haben.
Ja.
Das Netzwerk, das nennt sich die Homberger.
Ja.
Und da gemerkt haben, das ist total
Homberger
schön.
Homberger wegen Homberg übrigens.
Ja, genau, Homberg ist die Stadt,
genau.
Und wir haben gedacht, hey, das ist unsere Heimat.
Homberger.
Da ist auch so ein Berg mit einem Burg.
Es sind nur coole Unternehmen da drin, das muss man jetzt einfach mal sagen. Und der Jonathan ist auch in den nächsten Wochen bei uns im Podcast zu Gast, um euer Netzwerk mal vorzustellen, wie das so zusammenhängt.
Ja, und das ist wirklich so. Wir sind da zusammengekommen und haben gedacht, geil, was sind hier für Leute, was gibt es hier für coole kreative Ideen? Und jeder für sich so ganz speziell, ne? Der eine knüpft Teppiche und die kann man selber konfigurieren auf der Webseite und sich dann seinen Teppich handknüpfen lassen. Total viele unterschiedliche, coole, kreative Ideen.
Sehr spannend. Ja. Gedanke, der mir die ganze Zeit noch, anderes Thema nochmal zurückgesprungen, ganz kurz. Wie kann ich jetzt so ein Handy kaufen? Also es läuft wahrscheinlich nicht nur noch über Startnext mit Vorbestellung, sondern ich kann einfach auf eure Website gehen und es da im besten Fall kaufen.
Genau, also wir verkaufen fast alles online aktuell. Wir arbeiten noch an einem anderen Verkaufsweg. Ich sage bewusst nicht Vertriebsweg, weil wir sagen, wir wollen keine Produkte vertreiben. Wir wollen Kundenbeziehungen aufbauen.
Ja.
Und deshalb wollen wir gerne ein Netzwerk bauen, was das erleichtert und diese Möglichkeit der Kundenbeziehung auch nochmal einfacher strukturiert. Aber das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema.
Ich habe so viele Ideen gerade noch im Kopf, worüber wir sprechen könnten, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja. Tatsächlich haben wir nämlich im Voraus auch eben schon über Gesellschaftsformen, die zu euch passen, gesprochen und das ist ganz spannend, was sich da alles entwickelt gerade und wie sich auch tatsächlich unser gesamtes System in Deutschland ja gerade verändert und mehr in die nachhaltig wirtschaftende Weise und Richtung denkt.
Ja.
Kassel denkt weiter, heißt dieser Podcast. 5 Jahre weitergedacht. Wie viele Shift-Phones habt ihr verkauft? Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Denkt mal groß, 5 Jahre weiter.
Also ich habe bisher immer zu klein gedacht, wenn ich so gedacht habe.
Du bist der totale Understatement-Typ.
deshalb fällt mir das total schwer, das zu denken. Aber es gibt so ein paar Wünsche und Visionen, die ich habe. Einmal bauen wir mit Shift gerade einen Dorfladen bei uns auf. Und da freue ich mich total drauf. Das soll
wo man
so
dann ein Handy von euch kauft.
Das auch, aber hauptsächlich Lebensmittel. Also wir wollen unverpackt Laden aufbauen, weil bei uns gibt es das noch nicht.
Ja.
Wir arbeiten da mit einem Biohof oder mehreren Biohöfen zusammen bei uns in der Region, wo man dann auch die Produkte von denen kaufen kann, aber wir auch Einkaufsgemeinschaften bilden können. Mhm. Weil auf dem Land ist es tatsächlich gar nicht so einfach, Lebensmittel unverpackt zu kaufen. Ja. Hier in Kassel gibt es jetzt einen coolen Laden.
Mhm. Drei, glaube ich, sogar.
Drei sogar.
Kommen überall her gerade, ja.
Ja, genau. Und, aber auf dem Land ist das schwierig. Und das wollen wir gerne mehr fördern. Und es wird mit Sicherheit kein florierendes Geschäft. Wenn wir Glück haben, dann
läuft es auf null.
Genau. Aber das ist so unser Wunsch mit Shift. Also wir wollen ja das Gemeinwohl mehren. Mhm. Das ist ja unser Ziel, unser Unternehmensziel. Nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Sinnmaximierung. Genau.
Ja.
Und das ist ein Projekt, was ich einfach selber gerne sehen möchte, dass das da ist und dass ich das miterleben kann, dass ich da einkaufen kann, dass ich da mit Freunden Kaffee trinken kann. Ja. Auf dem Land, da wo eigentlich sonst alles stirbt und zumacht. Dann haben wir ein weiteres Projekt, das ist im letzten Jahr entstanden. Das ist eine Wassermühle, die wir gekauft haben mit Shift. Und das wird für uns so ein Ort, wo man dieses, ich nenne es mal ganzheitliche Denken, was wir anstreben. Das heißt, nicht nur Smartphones zu verkaufen, sondern eben auch so diese Wertschätzung an der Natur, dass das ein Ort, wo man das spüren kann und erleben kann. Das heißt, es wird ein Archehof, wo vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen weitergezüchtet werden. Ein Projekt, das Freunde von uns umsetzen. Wir haben die Mühle gekauft mit Shift und werden auch einen Teil von finanzieren, einen Teil werden die finanzieren. Mhm. Also so ein Gemeinschaftsprojekt. Und da haben wir jetzt gerade Flächen getauscht und so ein unglaublich schönes Feld, was wir umbauen wollen zu so einem Permakulturfeld.
Okay.
Wo wir dann auch selber Sachen anbauen können, auch für den Dorfladen, aber auch für den Eigenverbrauch von dem Hof.
Und jetzt machen wir es nochmal konkret. Wie viele Telefone wollt ihr in 5 Jahren verkauft haben?
Für Telefone.
Oder hört ihr auf damit und macht nur noch in Höfe?
Nee. Das muss ja auch finanziert werden, so Projekte letzten Endes. Also ich schätze, dass wir in 5 Jahren 700.000, schätze ich schon, dass wir die dann verkauft haben. Vielleicht sogar mehr.
Ich glaube, mehr.
Ja, wir machen ja auch nicht nur Smartphones, wir fangen jetzt auch mit einem Laptop an, Detachable Notebook.
So.
Das kommt ja auch noch mit dazu, deshalb es wird, ich glaube, also unsere Wachstumskurve ist immer exponentiell bisher und deshalb
sehr spannend. Ich glaube, wir sollten euch unbedingt alle weiter beobachten. Wo kann man euch folgen irgendwie?
Bei Instagram kann man uns folgen. Im Moment passiert da noch nicht so viel.
Aber dann.
Wir lernen, genau, das wird auch in 5 Jahren ganz anders sein. Oder eben auf unserer Webseite, da machen wir uns mal Blog-Sachen.
Erstmal alle direkt einen Shift-Phone kaufen.
Genau.
Ich lächle die ganze Zeit ganz verstört tatsächlich, weil ich es so schön finde. Ganz anderes Gespräch als sonst. Ich fand es sehr, sehr spannend zu sehen, wie ihr da rangeht und dass ihr Erfolg damit habt. Das ist, es zeigt, dass die Welt doch irgendwie ganz viel Gutes noch in sich stecken hat und wir dran glauben können und alle dran arbeiten sollten. Danke, dass ihr da wart, dass du da warst und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten 2, 3, 5 bis 10 Jahren bei euch alles wächst und was da rauskommt.
Vielen Dank.
Vielen Dank.